Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich habe hier einen Brief von einem unserer Hörer, der Tillmann, der ist Erzieher in einem Kindergarten und der hat die Folge gehört, in der es auch mal kurz um Silent Books ging. Das war ihm aber ein bisschen kurz, weil er hat gesagt, er hat es nicht so genau verstanden. Er glaubt aber, das wäre interessant für seine Arbeit in dem Kindergarten, weil das so ein bisschen Multikulti ist. Was es mit diesen Silent Books denn jetzt auf sich hat, der hätte es gerne nochmal erklärt einfach.
Stimmt, wir hatten, glaube ich, da auch gesagt, wir wollten das Thema auch mal ein bisschen ausführlicher erklären.
Das können wir machen.
Erklären,
das war im Zusammenhang mit den mit der Ukraine, wo wir gesagt haben, dass da Bücher ohne Text eigentlich wunderbar wären.
Mhm. Ja. Sozusagen als Alternative zu den Büchern, die jetzt eben in ukrainischer Sprache oder in mehrsprachigen Büchern, die es eben für Kinder gibt, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, um ihnen trotzdem den Zugang zu Kinderbüchern, Bilderbüchern zu ermöglichen.
Also den Begriff, den gibt es seit so ungefähr seit 2012, diesen Begriff Silent Books. Und zwar als in Lampedusa, diese Mittelmeerinsel, eine Bibliothek mit Büchern ohne Text eröffnet hat. Und da war die italienische Sektion von IBI, also IBI ist, warte mal, die Abkürzung für International Board
on Books for Young People.
Genau, kurz IBI. Und die italienische Sektion wollte eben geflüchteten Kindern im Lager dort Bücher schenken und hat dann festgestellt, dass es auch für die rund 1000 Kinder der Insel gar keine Bibliothek gab. Und dann haben die eine Sammlung aufgebaut mit textlosen Büchern, die eben Sprachgrenzen überwinden sollte. Wobei ich glaube, die Pointe war, dass die Kinder aus dem Lager anfangs konnten die gar nicht in die Bibliothek kommen.
Das war ein bisschen schwierig, aber
inzwischen geht das.
Die große Idee war aber da zu sagen, naja, wir wissen ja auch gar nicht, mit welchen Sprachen die Kinder dort ankommen. Es waren ja viele Flüchtlingsboote, die im Mittelmeer dann aufgegriffen wurden, wo dann die dort Geretteten dann auf Lampedusa verbracht wurden und da waren eben viele Kinder dabei. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, die Bücher in die Hand zu drücken, wenn man überhaupt nicht weiß, was für Sprachen können die denn, was können die denn lesen. Die kamen ja aus allen unterschiedlichen Ländern in Afrika und deswegen kam irgendwie diese Idee zustande zu sagen, naja, was alle miteinander verbindet, ist die Wahrnehmung des Visuellen. Bilder versteht jedes Kind oder kann zumindest interpretieren.
Und Bilder erzählen ja Geschichten.
Genau.
Und darum geht es eigentlich bei diesen Silent Books. Und ich würde sagen, fast inzwischen, das sind ja fast 10 Jahre sind das jetzt, ist das ein etablierter Begriff, also zumindest in der Migrationspolitik ist es ein fester Begriff. Es gibt diese Bibliotheca Silenciosa und da gibt es inzwischen 5 Kollektionen mit mehr als 500 Titeln aus 30 Ländern, die in Rom auch zur Verfügung stehen. Die können als Wanderausstellung auch auf Reisen gehen, wo man die kennenlernen kann. Und es gibt sogar Weiterbildungs-, also Seminare und sowas. Und es gibt einen Silent Book Contest. Das ist ein Preis mit 4.000 € dotiert jährlich. Da wird das beste stumme Buch ausgezeichnet und wird dann auch veröffentlicht. Und die Finalisten, da bin ich das erste Mal überhaupt drauf gestoßen, die werden auf der Internationalen Jugendbuchmesse in Bologna immer ausgestellt.
Genau.
Das ist bei den Italienern in der Halle. Und da sind ganz tolle Sachen dabei. Also ich staune immer wieder.
Ja, wir waren schon mehrfach dann, haben gesehen, wo die ausgestellt waren und sind da durchgegangen. Und das ist ja das Faszinierende, dass du halt anhand der Namen der Illustratorinnen und Illustratoren ja schon eine bunte Mischung aus allen möglichen Ländern hast, auch bei den Hinweisen, wo sind diese Bücher entstanden, und dann nimmst du dir diese Bücher und das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Oder in vielen Fällen spielt es überhaupt keine Rolle mehr, weil diese Geschichten völlig ihre eigene Welt erzählen und diese Grenze von Sprache und Sprachbarrieren da komplett hinter sich lassen. Und das ist einfach unglaublich spannend, was man mit so dem Ansatz, ich erzähle eine Geschichte nur in Bildern, wie man das dann in den einzelnen Büchern umsetzt. Also das ist schon auch in der Vielfalt einfach großartig.
Jetzt müsste man eigentlich sagen, der Begriff Silent Books ist eigentlich, obwohl er sich durchgesetzt hat, ist er eigentlich falsch, oder?
Ja.
Silent ist da ja nichts.
Eigentlich Bücher ohne Text wäre die korrekte Beschreibung, weil ein Buch wird ja dann auch erst nicht mehr silent, wenn ich es vorlese. Ansonsten ist ein gedruckter Buchstabe auch erstmal sehr still. erzählt ja auf der einer sprachlichen Ebene eine Geschichte, genauso wie die Bilder auf einer Bildebene eine Geschichte erzählen.
Eigentlich ist ja das Gegenteil ja der Fall, weil wenn die Kinder, es regt es ja zum Sprechen an, wenn die Geschichte durchblättern, die erzählen ja plötzlich selber halt in ihrer Sprache oder ja, egal in welcher, aber und man kann miteinander auch diese Geschichte entdecken. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch die Schwierigkeit, also das merken wir in Buchhandlungen halt immer wieder, dass Eltern oder Erwachsene überhaupt sind sehr unsicher, ein Buch, da ist ja kein Text drin. Ach nee, lieber eins, was ich vorlesen kann mit Text, weil sie das gar nicht gewohnt sind und ihnen fällt gar nicht auf, was da für Potenzial drin steckt.
Ja, es ist so ein bisschen wie eine Straße ohne Leitplanke. Jetzt habe ich plötzlich, ich muss selber meinen Weg finden, wie ich einem Kind so ein Buch erzähle oder wie ich dieses Buch begleite. Und das ist natürlich einfacher, wenn da ein Text steht. Da kann ich mich ja dran festhalten und muss mir nicht selber Gedanken machen. Vor allem ist es ja dann auch viel dialogischer, weil Kinder vielleicht in den Bildern Dinge entdecken, die ich als Erwachsener gar nicht sehe oder gar nicht so gesehen hätte. Auch das ist ja diese Vielschichtigkeit, die ein Bild hat, die kann man natürlich im gemeinsamen Dialog mit gemeinsam auch viel besser erschließen. Das setzt aber voraus, dass man da auch eine Offenheit hat zu sagen, ach, wenn du das so siehst, dann wunderbar. Währenddem ein Bilderbuch mit Text ja oftmals in engeren Grenzen ist und die als Erwachsenen das auch einfacher macht. Du musst ja nicht in den Dialog, nicht unbedingt.
Das Besondere, glaube ich, ist dabei bei Büchern ohne Text immer, dass das Kind plötzlich auf Augenhöhe mit dem Erwachsenen ist. Weil beim Buch mit Text hat ja der Erwachsene immer einen Vorsprung. Der kann lesen, der weiß, der steuert sozusagen. Der steuert auch den Blick, macht aufmerksam auf bestimmte Dinge. Und das fehlt ihm. Vielleicht ist das auch, das überlege ich gerade, was die Unsicherheit ausmacht. Ach, ein Buch ohne Text, da bin ich ja unsicher. Was ihnen entgeht dabei ist, dass es wundervoll ist, mit Kindern zusammen die Geschichte zu entdecken, zu entschlüsseln, zu erzählen, weil es gibt ja manchmal verschiedene Deutungsmomente. Du kannst das eine Bild so oder so sehen und dann geht es ein Stück weiter und die Zusammenhänge herzustellen. Und Kinder sind fast immer viel schneller dabei, weil das ist ihre natürliche Stärke, Bilder zu dechiffrieren. Das machen die ganze Zeit, weil sie können ja, also wenn sie in dem Alter sind, eben wo sie noch nicht zur Schule gehen, sie können ja gar nicht lesen. Und deswegen sind die immer viel schneller und viel fixer und viel geübter. Und eigentlich ist es ein Genuss, aber man muss sich drauf einlassen. Mhm.
Vielleicht ist es ja auch im Buchhandel ein bisschen schwieriger, ein Buch zu verkaufen, wenn man mit potenziellen Käuferinnen in Gespräch ist, zu sagen, das ist ein wunderbares Bilderbuch. Ja, warum geht's denn? Ja, dann erzählt man grob das, was auch auf dem Klappentext steht. Aber beim Reinblättern ist dann festzustellen, da ist ja gar kein Text drin. Ja, nee, aber die Geschichte wird ja trotzdem erzählt und ist trotzdem eine großartige Geschichte. Ich glaube, das ist auch als Verkaufsargument nochmal ein Ticken schwieriger, als wenn man diese sichere Geleit von Text und Bild anbietet.
Es gibt auch unterschiedliche. Manche werden ja auch stärker geleitet. Da ist es dann klarer. Andere sind assoziativ freier. Also es gibt diesen Klassiker von Gerda Müller, dieses Bilderbuch Was war hier bloß los? Bei Moritz erschienen. Gibt es, glaube ich, auch in der kleinen Version bei Belz und Gelberg, bei Minimax. Das spielt im Winter und alle Akteure sind unsichtbar, aber sie hinterlassen Spuren. Und du siehst Spuren vor dem Bett, im Bad, am Frühstückstisch, im Schnee, sodass man sozusagen wie ein Detektiv durch Rückschlüsse enträtseln kann, wer denn nun? Wer ist es denn? Da ist es klar, da ist die Fährte gelegt. Oder du kennst die Torte ist weg von Tae Tyong King. Das ist praktisch eine Verfolgungsjagd. Man sieht, ein Tier klaut die Torte und dann beginnt die Verfolgungsjagd. Und dabei passiert aber noch wahnsinnig viel drumherum. Mhm. Und das ist auch, da kann man natürlich auf verschiedene Fährten kommen, aber das macht unwahrscheinlich, ist ein Klassiker inzwischen auch, würde ich sagen, die Torte ist weg. Ne? Mhm. Gibt zwei Nachfolgegeschichten von ihm. Also diese die Torte ist weg, ist in der 15. Auflage mittlerweile, das ist ein Klassiker. Der macht deshalb so Spaß, weil man zusammen eben sich auf die Fährte hängen kann. Das ist so das Prinzip. würde ich mal grob sagen, dieser textlosen.
Und was wir natürlich bei den Zeilenbooks auch noch mit dazu nehmen können, was jetzt erstmal auch einen eigenen Begriff hat, aber unter dieses Dach Zeilenbooks fallen würde, wären diese Wimmelbücher. Nicht, dass wir die auch vergessen, weil da sind ja großen Teils auch Bücher ohne Text. Oder wenn, dann ist da irgendwie eine Jahreszeit genannt oder in der Stadt oder wo auch immer. Aber diese Bücher funktionieren ja auch erstmal komplett ohne Text, weil in diesen vielen kleinen Details natürlich dann auch über die einzelnen Bildtafeln Geschichten erzählt werden, Figuren wieder auftauchen, eine Handlung innerhalb von diesen Bildern erzählt wird, die man eben nachvollziehen und finden kann. Also so gesehen sind Wimmelbücher zum größten Teil auch Silent Books.
Das ist für die Kleinen, also man denkt nur an Rothaus Susanne Berner, die Geschichten über Wimmlingen durch die Jahreszeiten. Das ist, wir sagen immer gern Buddenbrooks für Kleine ist das eigentlich. Und da sind innerhalb von 4 Bänden, das haben Studenten mal durchgezählt, werden, glaube ich, über 600 Geschichten, 625 Geschichten werden erzählt, die ständig Querbezüge haben untereinander. Aber es ist natürlich kein einziges Wort da. Und das zeigt diese Kraft. Also es ist ein diese Wimmling-Geschichten, diese 4 Bände, ist ein Opus Magnum, wenn man so will, weil es werden über 600 Geschichten erzählt, aber ohne Text. Mhm.
Also von daher sind diese Bücher wirklich universell einsetzbar und funktionieren für alle diejenigen, die sich auf diese Bilder einlassen, egal mit welchem kulturellen Hintergrund und egal mit welcher Sprache sie ausgestattet
sind. Der kulturelle Hintergrund, das spielt, mag natürlich eine Rolle spielen, dass es im Dechiffrieren Unterschiede gibt.
Das schon, aber sich auf Bilder einzulassen, ist erstmal diese Offenheit. Ja, ich kann mich persönlich schwer auf chinesische Schriftzeichen einlassen, weil ich die überhaupt nicht dechiffrieren kann. Die sehen hübsch aus, aber sind für mich völlig,
Und ich glaube, an einer Stelle muss man hier nochmal aber auch darauf hinweisen, das endet jetzt nicht mit dem klassischen Bilderbuchalter, denn das geht für Kinder, ältere Kinder, für Jugendliche natürlich ganz genauso. Wir haben Bücher, finde ich, die sogar erst ab einem bestimmten Zeitpunkt sich erschließen können, weil du bestimmte Voraussetzungen haben musst, also ein bestimmtes Wissen haben musst. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an David Wiesner, Strandgut, alle ist bei Aladdin immer noch lieferbar, eine Kamera, noch so eine alte Kamera, die fällt ins Meer und da ist noch so ein Rollfilm drin und der wird entwickelt, also ein Junge findet den und dann man sieht immer wie so in praktisch wie ein Fokus, es wird immer größer und immer größer, wo man dann sieht und da wird entwickelt und dann sieht man die einzelnen Bilder und wer diese Kamera vorher schon gefunden hat, also es ist eine Zeitreise eigentlich. Ja. Mhm. Und der legt dann einen neuen, fotografiert dieses Bild wieder ab, legt einen neuen Film rein und es geht weiter. Da brauchst du ein gewisses Erfahrungsspektrum oder denk an Sean Tan, Ein neues Land, auch das ein Klassiker.
Das ist schon sehr, sehr
Da würde ich sagen, das geht ab 11, aber vorher, nee, ist es verschenkt. Wo zum ersten Mal eigentlich klar ist, der hat sozusagen eine Art Kunstschrift. Ja, wir denken ja immer, da ist was. Und es geht um eine Emigration und der kommt in einem neuen Land an, der Mann, wo eben alles anders ist und es entschlüsselt sich nur durch die vielen Bilder in den Panels, wie eine Art Comic ohne Text. Und er bekommt eine Anstellung, er soll Plakate aufhängen und er klebt die falsch rum auf, weil er die Schrift, er kann sie nicht so. Und wir merken dann, also er hat eine ganz geschickt, hat er sozusagen eine Schrift nachgebildet, wo wir nicht sagen können, weil wir es auch nicht, wir wissen nicht, wo oben und unten ist. Und dann sagt ein Kollege, hey, du hängst die falsch auf. Und er zeigt es ihm, genau, aber es ist klar, dass sie da kommunizieren in dem Bild und da wird einem so viel klar, ne? Kein einziger, aber wir sind sofort drin in diesen Situationen und uns wird also so viel klar und das, ich glaube, also ab 11 würde ich sagen, geht das erst.
Ja, aber ich finde auch, so diese Bücher haben natürlich einen kleinen Vorteil, dass sie auch sehr über das Alter hinweg gehen. Also du kannst diese Bücher, die kann man weniger klar zuordnen, weil diese Geschichten ja auch immer wieder neue Deutungsweisen, neue Interpretationen ermöglichen. Also wer jetzt als Künstler zum Beispiel auch ganz spannend ist, ist John Hare, der auch mehrere Bilderbücher gemacht hat ohne Text. Also zum Beispiel Ausflug zum Mond.
Tief im Ozean, die Vulkaninsel ist das letzte, genau.
Also diese Technik da auch wirklich beherrscht und in unterschiedlichsten Kontext mit dem Thema umgeht. Also es sind dann schon auch sehr, sehr spannende Bücher.
Ja, das sind spannende Bücher auf jeden Fall. Und ich glaube, was man vielleicht auch nochmal erwähnen müsste, ist, dass das auch sprachfördernd ist. Also das animiert ja, jetzt in jüngeren Jahren mache ich wieder einen Sprung sozusagen zu Tillmann, der ja im Kindergarten, Kindertagesstätte arbeitet. Das regt ja an zu formulieren, zu sprechen. Mhm. Also fast jedes Kind guckt sich das nicht nur stumm an, sondern es hat dieses Bedürfnis zur Kommunikation, entweder mit anderen Kindern, die sich das gemeinsam angucken. Das kann man wunderbar zu zweit, zu dritt kann man sich das ja angucken oder auch mit Erwachsenen, aber auch zu Hause, in der Familie auch. Also ein textloses Bilderbuch, man erzählt zusammen diese Geschichte. Und das ist, finde ich, im besten Sinne eben Sprachförderung, einmal über diese visualisierten Erzählungen nachzudenken und dann eben miteinander in Austausch zu treten. Und das kann gerade jetzt im Kindergarten auch wieder, können das richtige Brückenbauer sein, weil man vielleicht von Menschen unterschiedlicher Herkunft auch bestimmte Dinge, also man kommt da erst drauf. Mhm. Also deswegen ist eigentlich, da wären wir wieder bei diesem Gedanken der Bibliothek von Lampedusa, diese Brücken zwischen den Lesern, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber zu bauen.
Ja, was ich auch noch dabei habe, ist das Thema, das ist das Buch Flucht von Issa Watanabe.
Mhm, ja.
Was ja eben, das ist ja so eine Fluchtgeschichte, die wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Kind ja auch der Hintergrund ist. Und auch das kommt ganz ohne, natürlich logischerweise, sonst würden wir es ja nicht nennen, ohne Wörter aus und erzählt ja eine Flucht einer Tiergruppe. Das ist ein sehr, sehr dunkel gehaltenes Buch, aber gerade weil es diese Fluchtgeschichte eben mit den Tieren nochmal erzählt und auch in Details erzählt, ist das vielleicht auch ein Türöffner für die Sprache. Also dass man diese Geschichte gar nicht so eng erzählt, sondern in diesen Bildern Kinder, die so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, damit natürlich auch die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen, weil diese Geschichte so offen ist und anhand der Bilder dann vielleicht auch das Erzählen wollen dieser Kinder anregen kann. Also auch so eine Funktion kann so ein Buch haben. Dafür gibt es einfach auch unzählig viele gute Silent Books, die ganz unterschiedliche Rollen spielen können. Das ist halt der Vorteil, dass es dieses Thema jetzt auch so weit nach vorne gebracht hat, dass man, wie gesagt, schon 500 Bücher in dieser Sammlung zusammen hat, die ganz, ganz viel thematisch abdecken.
Ja, also unbedingt. Vielleicht sollten wir mal, das könnten wir ja eigentlich machen, als Service mal bieten, weil dass wir mal für unterschiedliche Altersgruppen, also man muss es ja differenzieren, aber man kann sagen, im Prinzip von, sag ich mal, ab 2 bis 13, wenn wir jetzt mal für die Kinderbuchpraxis, das könnten wir gut machen, dass wir mal Rezepte quasi ausstellen und dass wir die mal zugänglich mal unsere Rezepte öffentlich zugänglich machen, also für Silent Books mal bestimmte Empfehlungen geben. Das könnten wir machen.
Ja, dann würden wir das doch auf den Instagram-Kanal der Kinderbuchpraxis einfach mal einstellen.
Zum Beispiel.
Und in der Episode können wir es auch verlinken, natürlich. Kann uns das runterladen.
Auch dann. Das ist doch eine super Idee.
Die moderne Technik wieder ist unglaublich.
Ja, wir sind ja auch eine moderne Praxis.
Ach so.
Das schaffen wir.
Das schaffen wir. Ja, also ich glaube, da hoffe ich, ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt Tillmann, hoffe ich mal, dass wir ihm einiges da erzählen konnten dazu. Wieso,
ja, mit den Buchtipps zusammen, glaube ich.
Ja, vielleicht kann er da was rausziehen für die Gruppen, die er, mit denen er zusammenarbeitet, oder?
Ja, doch wunderbar.
So, Kai, hast du dir das jetzt alles gemerkt?
Ja, ich stenografiere ja sowieso im Kopf alles mit.
Alles was, mit, was genau. Dann kannst du das jetzt dem Tillmann, hieß er, glaube ich, dem Tillmann kannst du das ja so als einfach gerade so
zuschicken, erzählen. Dann hat er die ganzen Tipps vorliegen.
Ja, genau. Und wir schreiben das nochmal, die Titel, die schreiben wir nochmal raus und schreiben nochmal auf. Da machen wir schön Rezeptblöcke. Ja, eins reicht da gar nicht. Da kommen, also ich würde schon gerade hier im Kopf schon auf 10, ach was, auf 20 kommen wir da mal, aber locker.
Aber dann ist auch gut, weil es
ja nicht so viel. Wir machen mal die Besten. Ne?
Viel hilft viel ist
ja,
manchmal.
Wir machen mal die, aber die interessantesten. Die genau.
Ja. So, jetzt aber auch Feierabend. Ich glaube, jetzt haben wir genug.
Also ist der auch so ein bisschen trocken im Hals jetzt irgendwie?
Haben wir noch was im Medikamentenschrank?
Also was Kühles. Den Muscadet, den wolltest du ja nicht das letzte Mal. Ich hätte noch einen von der Loire, aber ist wahrscheinlich auch nicht. Ein Grenache, wie wäre denn das? Wir haben, guck mal, hier unten noch ein Grenache. Das wäre doch, oder?
Gesundheit.
Ach, von der Loire ist doch in Ordnung. Ich glaube, die sind ein bisschen trocken.
Von der Loire, da gibt es, ja.
Wenn er kalt ist, nehme ich den.
Sonst liege ich ja auch noch zwei Riesling aus dem Rheingau. Also insofern, also wenn er nichts isst, nehmen wir ihn fürs Risotto. Ne?
Und ansonsten machen wir den Riesling auf. Wunderbar.
Also, so, Kai, holst du mal drei Gläser?
Mach ich.